Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
DRS 2 Kontext. Wer lernt von der Türkei? Antworten auf diese Frage in der nächsten halben Stunde. Am Mikrofon Martin Heule. Die Überlegung hinter dieser Frage ist die: In der Türkei ist eine religiöse Partei, eine islamische Partei, demokratisch an die Macht gekommen. Erst vor kurzem ist sie wiedergewählt worden, sie hat wirtschaftlichen Erfolg vorzuweisen und demokratische Rechte werden besser als auch schon respektiert. Das müsste doch die islamischen und die islamistischen Gruppierungen vor allem im arabischen Raum sehr interessieren. Die Türkei könnte doch als Vorbild für jene gelten, die überzeugt sind, dass sie mit dem Islam bessere Politik machen könnten als die Despoten, die sich vielerorts an der Macht halten. Das Modell Türkei könnte zeigen, wie man mit Islam an die Macht kommt, sich dort hält, Demokratie respektieren kann und wirtschaftlich erfolgreich ist. Selbstverständlich ist es zu allerletzt an uns, Lehrer- und Schülerrollen auf der Welt zu verteilen, auch wenn immer wieder arabische Intellektuelle auf die mögliche Vorbildfunktion der Türkei zurückkommen. Wir stellen diese Frage hier, um besser zu verstehen, was im Vorderen Orient und in der Türkei eigentlich geschieht. Antworten liefert Arnold Hottinger, der die arabischen Länder und die Türkei bestens kennt und sich mit der Geschichte der Region befasst. Zuerst aber: Wie ist die islamisch geprägte Gerechtigkeits- und Entwicklungspartei von Ministerpräsident Erdogan eigentlich stark geworden? Wie hat sie Karriere gemacht?
Nun, es ist ein alter Kampf gewesen. Diese islamische Strömung kam auf zum ersten Mal, als freie Wahlen stattfanden nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Die Türkei hat eine lange Zeit gehabt, in der freie Wahlen stattfanden, und die türkischen Politiker haben ziemlich schnell gemerkt, wenn sie versprechen, dass man Moscheen bauen kann, wenn sie versprechen, es gibt wieder Gottesgelehrte, dann bekommen sie Stimmen. Es war ein Desideratum der einfachen Leute. Die Dörfer, die Kleinstädte, die konservativen Teile der Städte. Und diese Tendenz ist gewachsen angesichts der Unfähigkeit der anderen Politiker nationalistischer Art, die Türkei voranzubringen. Es gab immer wieder Rückschläge, es gab auch immer wieder Militärputsche, um die Demokratie auf der richtigen Bahn zu halten. Die Militärs waren weise genug, dann wieder zurückzutreten nach einem Jahr, nach zwei Jahren, eine neue Verfassung machen, die besser funktionieren sollte. Aber gerade in der Wirtschaft arbeiteten zu viele der Politiker in die eigenen Taschen. Man sah, es fehlt da ein Rückgrat. Und ich glaube, das wollten die Türken haben, Politiker, denen man trauen kann, dass sie ehrliche Leute sind, dass sie nicht einfach ihre Macht benutzen, um reich zu werden. Und es gab zuerst eine, was man eher islamistisch nennt, eine islamistische Partei unter Erbakan. Der wollte nun wirklich einen islamischen Staat. Und das haben die Militärs zurückgewiesen. Er wurde zum Schluss verboten als Partei, sogar als Politiker. Er bekam ein Politverbot. Der oberste Gerichtshof hat das ausgesprochen als inkonstitutionell. Aber die Abzweigung seiner Partei, die unter Erdogan dann hochging, die sagte: Wir anerkennen die Demokratie. Und wir wollen nicht einen islamischen Staat, wir wollen einen demokratischen Staat, in dem es eine islamische Partei geben kann. Genau, das sagten sie immer, wie es in Europa christliche, demokratische Parteien gibt. Das hat ein gewisses Zutrauen gefunden. Ich erinnere mich, die erste Wahl, in der Erdogan zum Durchbruch kam, da waren sehr viele Proteststimmen dabei. Gut, also versuchen wir es mal mit denen, nicht wahr? Die anderen haben alle gestohlen. Und jetzt mal diese. Die anderen haben alle bankrott gemacht. Und jetzt mal diese. Und dann ging die Wirtschaft wirklich besser. Darum ist das jetzt eine Bestätigung. Die zweiten Wahlen, wo sie noch besser abgeschnitten haben, eine Bestätigung. Ja, also offenbar ist es doch gut, wenn man Muslime hat, denen man zutrauen kann, dass sie eine Ethik besitzen. Ich glaube, das ist letzten Endes der Grund.
46,7% der Stimmen der Türkinnen und Türken gingen an Erdogans Partei. Inzwischen ist sein Außenminister zum Staatspräsidenten gewählt worden. Seine Partei, die AKP, ist eine islamische Partei, die die laizistischen Grundsätze des Staates respektiert. Eine islamistische Partei hätte einen Gottesstaat im Blick.
Man muss diesen Unterschied immer wieder betonen, und ich weiß, in allen Zeitungen wird es wieder durcheinandergebracht, die islamistischen gewinnen, nicht wahr? Die Islamisten haben gewonnen. Nein, die Muslime, die Muslimpartei hat gewonnen in der Türkei. Die Gegenseite, ja, die sagt immer, das sind verkappte Islamisten und sie arbeiten darauf hin, doch einen islamischen Staat zu gründen. Und dieser Verdacht besteht vor allem bei Leuten, die zur Bourgeoisie und zu den Beamten des Atatürk-Staates, der Atatürk-Tradition gehörten. Und dazu gehören natürlich auch die Militärs. Denen ist eingeprägt worden, nie wieder einen islamischen Staat, der verhindert allen Fortschritt. Und alle Muslime streben doch letzten Endes diesen islamischen Staat an. Dies stimmt nicht für Erdogan, jedenfalls bis jetzt nicht. Man kann immer unterstellen, vielleicht wird es anders, aber bis jetzt ist es nicht so gewesen. Bis jetzt ist er kein Mann, der einen islamischen Staat anstrebt, sondern einen demokratischen Staat, in dem es als Rückgrat sozusagen, was ihm das beste Rückgrat scheint, eine islamische Partei gibt.
Für viele islamkritische Türkinnen und Türken ist die Tatsache beunruhigend, dass sowohl die Frau des Staatspräsidenten als auch jene des Ministerpräsidenten mit Schleier auftreten. Und kürzlich haben wir gehört, dass die Regierung das Schleierverbot an den türkischen Universitäten aufheben will.
Ich finde die Schleierfrage immer ein bisschen lächerlich. Es ist eine äußerliche Angelegenheit. Aber vielen Muslimen ist sie eben wichtig. Und für sie ist es eben ein Teil ihres Glaubens, dass man sehr dezent auftritt als Frauen, dass die Frauen und die Männer sich separat verhalten, ihr eigenes Leben führen, nur in der Familie zusammenkommen. Aber ich finde immer, diese Schleierfrage wird übertrieben, dass man darum sich nun streitet, weil es letztendlich ein äußerliches Zeichen ist. Wenn Leute mit einem Zeichen herumlaufen wollen, warum sollen sie nicht? Solange er nicht Zwang wird. Und das ist nicht vorgesehen in der Türkei.
Arnold Hottinger. Mit der Türkei haben wir also ein Beispiel, wo eine politische Kraft mit islamischer Ideologie an die Macht gekommen ist. Intellektuelle aus Ägypten oder aus Palästina etwa beobachten genau, was da in der Türkei passiert. Wie wäre es, wenn wir uns die AKP, die Partei Erdogans, zum Vorbild nehmen würden? Das wäre doch ein möglicher Weg zur Macht.
Das wäre es. Es ist nur so dumm, dass das gerade in der Türkei geschehen ist. Wenn das in Jordanien geschehen wäre, wäre das Modell viel leichter anzunehmen. Die Araber leben in ihrem eigenen politischen Universum. Und dazu gehören die Türken nicht, sondern die wurden immer angesehen, einerseits als die erste Kolonialmacht, die uns in die Dekadenz geführt hat, nicht wahr? Als sie damals das Osmanische Reich aufgestellt hatten und wir Untertanen waren. Und andererseits als die, die sich vom Islam losgetrennt hatten unter Atatürk, die den Islam ganz und mit dem Islam die ganze islamische Tradition, nicht wahr? Die Schrift, einmal schrieb die Türkei Arabisch, arabische Schrift, die Schrift des Korans, abgeschafft hat. Deshalb besteht eine gewisse Distanz zu den Türken in allen arabischen Ländern. Noch größer scheint mir das Problem für die Araber. Es ist nun eine Kampfsituation gegeben, nicht wahr? Zwischen den islamistischen Parteien und den Regierungen. Überall gibt es eine Oppositionspartei, die nun sagt, islamischer Staat bringt die Zukunft, bringt das Heil, nicht wahr? Und die Mitteltendenz, die wäre ein Staat, in dem es islamische Parteien geben kann, ohne dass das Vorschrift wird, ohne dass das exklusiv wird, nicht wahr? Ohne dass der ganze Staat islamisch sein muss und da ein gewisser Zwang geübt wird. Das ist in diesem Kampf zwischen den beiden Extremen, einerseits der moderne Staat mit seiner modernen Gesetzgebung unter einem Diktator oder einem König, nicht wahr? Immer einem absoluten Herrscher, und andererseits die Islamisten, die sagen, islamischer Staat, ist in die Enge getrieben worden. Also ich sehe es so, dass der Islam in den arabischen Ländern heute unter Druck steht, einerseits durch den tyrannischen Staat, der ringt mit den Islamisten. Und die Islamisten, die ringen mit dem tyrannischen Staat. Dazwischen gibt es Muslime, aber die machen nicht Politik. Die gibt es massenhaft. Man muss immer, wenn man an die Proportionen denkt, muss man sich daran erinnern, die Islamisten sind im besten Fall 15% der Leute. Und die Muslime sind die anderen 85%. dann gibt es vielleicht, können noch mal 5% abziehen für Säkularisten, aber mehr gibt es nicht. Also 80%.
Also als Beispiel von dem, was Sie jetzt gesagt haben, könnte Ägypten dienen.
Ja, aber gerade Ägypten ist auch sehr typisch, nicht wahr? Sie haben Mubarak, der nun sagt, die Islamisten sind gefährlich. Die Muslimbrüder sind beides. Sie sind Islamisten, aber es gibt auch muslimische Demokraten unter ihnen. Es ist ihnen nicht gelungen, die beiden auseinanderzutrennen. Wie das in der Türkei noch war unter Erbakan, da war es auch so. Da gab es eine islamische Partei, die einen islamischen Staat wollte. Das sind in Ägypten parallel dazu die Muslimbrüder, aber sie sind viel gefährlicher. Sie haben allerhand Aktionen durchgeführt und sie haben Randgruppen ausgesondert, die dann wirklich terroristisch wurden. Deshalb, wenn Wahlen stattfinden, man weiß, die Muslimbrüder würden die Wahlen gewinnen, ganz zweifellos, aber die Regierung sorgt dafür, dass das nicht geschehen kann. Da werden die führenden Leute eingesperrt, da gehen Verbote, da werden Manipulationen durchgeführt, da werden Wahluhren gestopft, nicht wahr? Nur damit die Islamisten nicht hochkommen. Wenn glaubwürdig werden könnte in Ägypten, dass es muslimische Politiker gibt, die nicht Islamisten sind, wie Erdogan das einigermaßen glaubwürdig gemacht hat, dann wäre der Weg eher offen. Aber die Kampfsituation, die da besteht, ist sehr stark. Vor allem, weil es eben diese extremistischen Randgruppen gibt, die man nun auch wieder mit den Islamisten identifiziert. Die Dschihad-Kämpfer und so weiter, die Dschihadis nennt man sie auch. Die ganz kleine, aber sehr gewalttätige Gruppen sind. Und das Gleiche ist überall spürbar, weil nun die islamistische Doktrin, das heißt die Doktrin, die sagt, der islamische Staat wird das Heil bringen, eine Heilsideologie geworden ist, die den Nationalismus unterläuft und ersetzt. Die Machthaber sind alle verankert in diesem Nationalismus. Denken Sie an Mubarak oder denken Sie an Saddam Hussein, der nun verschwunden ist, oder auch an Assad, nicht wahr? Das sind lauter laizistische Nationalisten, die aber unglaubwürdig sind für viele Leute, weil sie eben Gewaltherrscher sind. Und eigentlich wissen die meisten Araber, wir brauchen etwas anderes, wir brauchen Mitspracherecht, wir brauchen Harmonie, gemeinsames Vorgehen, um modern zu werden, nicht diktatorisches Vorgehen. Deshalb möchte man Demokratie haben, aber es gibt keine echte demokratische Opposition. Die Opposition ist islamisch oder islamistisch. Mehr islamistisch als islamisch in diesem Fall.
Also nicht nur die Geschichte, auch die politischen und gesellschaftlichen Konstellationen in den meisten arabischen Ländern verhindern das Aufkommen einer politisch-islamischen Kraft. Weil fast überall auf der einen Seite ein absoluter Herrscher steht, der sich zwar als Muslim deklariert, dem aber niemand abnimmt, dass er den Gesetzen seiner Religion folgt, zumal er sich auch tüchtig von den USA und Europa unterstützen lässt. Herausgefordert ist dieser Herrscher auf der anderen Seite von Islamisten, die für einen radikalen Wandel kämpfen, weg mit den korrupten, verwestlichten, dekadenten Eliten. Die Auseinandersetzung hat bis jetzt so ausgesehen. Die Herrscher haben die Islamisten eingesperrt und getötet, wo immer sie nur konnten. Einige der Islamisten haben nur noch den Terror als Perspektive.
Ich glaube, das Wesentliche ist, es gibt keine Lehre, keine Lehrperiode für Demokratie. Schon sehr früh wurden die Ansätze, nicht wahr, nach den Mandaten, als die Kolonialisten abzogen, hinterließen sie überall Parlamente. Und in Syrien wurden die Parlamente abgewürgt nach 6 Monaten der Unabhängigkeit durch einen Militärputsch. Und überall wurden diese Parlamente abgewürgt durch Militärputsche. Wenn man an Pakistan denkt, das auch mit einer Demokratie anfing und nun einen Militärputsch nach dem anderen hatte und gegenwärtig darum ringt, ob der General General bleiben darf und gleichzeitig Präsident werden. Das ist typisch. Es fehlt eine Lehrperiode der Demokratie. Die Erfahrung, dass es wirklich funktioniert mit Machtwechsel durch Wahlen. Und das hat die Türkei getan. Seit 1950 war die erste Opposition, die zur Macht kam, durch Wahlen. Und dann gab es immer wieder Abweichungen und Korrekturen, die von den Militärs dann wieder eingelenkt wurden. Nicht wahr? Aber es gab ein System der Wahlen, und die Bevölkerung lernte, die Wahlen machen wirklich etwas aus. Und das, wie macht man das? Was bewirken sie?
Aber war dafür nicht Zeit genug, seit dem Abzug der Kolonialisten? über 50 Jahre Lehrzeit.
Ja, aber es gab überall Diktaturen. Und warum gab es Diktaturen? Nun, die Araber sagen, wegen Israel. So einfach ist es nicht gewesen, aber eine Rolle spielte das. Nicht wahr? Die Militärs waren so empört über den ersten Krieg, den sie gegen Israel verloren haben, und haben ihre Politiker dafür getadelt, dass sie gleich zum Staatsstreich griffen. Und in Syrien ging das alle halbe Jahr, ein neuer Staatsstreich, bis dann ein Dauerdiktator kam, das war Assad, der dann 20 Jahre, 30 Jahre lang regierte, nicht wahr? Aber es gab nie eine funktionierende Demokratie. In Ägypten ist es etwas komplexer, es gab da so Ansätze, aber das war unter englischer Herrschaft. Und sie war immer ein bisschen von den Engländern gegängelt. Sobald sie sich freispielte, auch erst zur Zeit Nassers, nicht wahr, kam der Putsch gegen den König und die Diktatur. Und seit Nasser sind es immer allmächtige Präsidenten gewesen, die das Land in Wirklichkeit regiert haben. Bis heute.
Zentrale Figur in der Geschichte der Modernisierung der Türkei ist natürlich Atatürk, der aus der Türkei in einem unglaublichen Kraftakt eine Republik nach westeuropäischem Muster geschaffen hatte. Warum war so ein Modernisierungs-Coup in der Türkei möglich und in keinem arabischen Land?
Wenn Sie auf die kolonialistische Epoche schauen, nicht wahr? Da gab es einen kolonialistischen Gouverneur, der hatte nicht die gleiche Legitimität wie ein siegreicher Atatürk, ein Nationalheld, der uns befreit hat, bewahrt hat vor dem Kolonialismus, der die Griechen geschlagen hat und so weiter. Und Kraft dieser Position hat Atatürk eine Schicht um sich gehabt, die Beamtenschicht, die Militärschicht, die modernen Türken, die Frauen, die alle begeistert waren für ihn. So etwas hat es nicht gegeben unter dem Kolonialismus, sondern die Macht war dort ein fremder Herrscher. Um an der Macht zu bleiben, musste er sich verständigen mit den Gottesgelehrten. Und das hat es immer getan. Die Kolonialherren haben bald die hohen Geistlichen herangezogen, sie waren nett mit ihnen, denn sie wussten, wenn man das nicht ist, dann können die Unruhe verursachen. Und dann bekomme ich eine schlechte Note in Paris oder in London. Das war eine ganz andere Grundvorstellung. Atatürk wollte ein modernes Land schaffen und er hatte die Macht dazu und er tat es. Diese Gouverneure wollten eine Kolonie verwalten, so dass sie das nötige Geld brachte, nicht wahr? Und ja, die Vorteile dem Mutterland brachte, die man von einer Kolonie erwartete, wirtschaftliche. Und deshalb war die Position eines Gouverneurs eine ganz andere. Als dann die Unabhängigkeit kam, kam eben gleichzeitig diese Krise der arabischen Konfrontation mit Israel und es gab eine wirtschaftliche Krise, die auch wieder von den Kolonialisten nicht wahrgenommen worden war. In den Parlamenten saßen lauter Großgrundbesitzer. Warum? Die ließen sich von ihren Bauern in die Parlamente wählen. In Ägypten ganz stark, in Syrien ganz stark. Und das ist einfach eine Gegebenheit, auch in Persien war es so, wenn diese Grundbesitzverhältnisse erhalten da sind, ein Grundbesitzer besitzt 20 Dörfer, nicht wahr, und kann dort das Wetter machen, dann stimmen die Leute für ihn, denn man soll den nicht ärgern, nicht wahr? Respektive dessen Verwalter nicht ärgern. Nicht wahr? Und ein Pragmatismus in der Abstimmung, der einfach da war. Und da saßen nun lauter Grundbesitzer in den Parlamenten und bestimmten die konservative Politik. Die Offiziere waren dagegen. Die Offiziere waren Leute aus der aufsteigenden kleinen Bourgeoisie und Nationalisten, die etwas Modernes wollten und sie sahen diese Parlamente als Hindernisse auf ihrem Weg. Bei Nasser ist das ganz deutlich. Darum haben sie dann auch die Parlamente aufgelöst und nie wieder zusammentreten lassen.
Ähnlich auch bei Assad in Syrien. Dann. Da kommt er auch aus dieser Offiziersklique.
Natürlich, Assad ist ein Alawite sogar gewesen, eine Minderheit, die schlecht behandelt wurde und der es gelungen ist, in die Offiziersschule einzutreten und dann hochzukommen in der Offiziersschule.
Setzen wir das türkische Modell in einen weiteren Zusammenhang in den Palästinas. Die Hamas hat immerhin schon eine wichtige Hürde genommen und ist durch demokratische Wahlen an die Macht gekommen. Internationale Wahlbeobachter haben das so festgestellt. Bloß wollte der Westen diesmal von demokratischen Wahlen nichts wissen und unterstützte weiterhin nur die PLO. Islamisten wollte man nicht unterstützen. Wäre die Hamas nicht gut beraten, sich an der AKP der Türkei zu orientieren?
Die Schwierigkeit ist, genau wie an allen anderen arabischen Ländern, Hamas ist in Konfrontation mit einer nationalistischen Kraft, die nun sehr geschwächt ist durch die Umstände, nicht wahr? Aber die PLO und Abbas ist eine nationalistische Kraft und die beiden sind nun bittere Feinde geworden. Es müsste eine Abspaltung von Hamas geben, die sagen, wir verzichten auf den islamischen Staat, wir wollen islamische Demokratie. Die gibt es nicht, sondern Hamas ist ganz fest auf dem islamischen Staat. Naja, die Frage der Befreiung, nicht wahr? Aber auch dort. Hamas ist noch nicht abgewichen von der Vorstellung, dass ganz Palästina doch islamisch sei und deshalb zum Islam zurückkehren müsse. Und nicht nur der palästinensische Staat, der von der PLO angenommen worden ist. Im Prinzip, nicht wahr? Die Restgebiete von Palästina. Die Konfrontation ist da. Man sieht gemäßigte Leute in Hamas, die sagen, machen wir mal einen dauerhaften Waffenstillstand mit Israel. Einen Frieden, das kann man nicht sagen, denn theologisch kann es keinen Frieden geben. Aber einen dauerhaften Waffenstillstand und kümmern wir uns mal um die praktische Politik. Was können wir tun für unsere Leute? Aber daneben gibt es immer die Radikalen, die sagen, man muss kämpfen, Gott muss das für uns tun und wir müssen uns nach Gottes Gesetz richten und der Dschihad, nicht wahr, den Dschihad führen, den Heiligen Krieg führen. Die Kritik an dieser Haltung wächst. Ich glaube, auch im Gazastreifen gibt es mehr und mehr Leute, die sehen, das führt zu nichts, das ist zu gefährlich, es bringt uns ins Elend. Und es gibt den Feinden, den Israeli, eine Möglichkeit, uns zu unterdrücken, ohne dass die Weltmeinung protestiert. Das wird erkannt. Aber ob es nun schon eine führende Person gibt, die sagt, machen wir islamische Demokratie, das heißt, verzichten wir auf den islamischen Staat und damit auch auf den Anspruch, dass Palästina wieder islamisch werden muss, und machen wir eine Partei, und da kann ja eine andere Partei, eine nationalistische Partei als Gegenpartei auftreten, und dann treten wir in Wettbewerb. Das gibt es noch nicht. Es könnte sein, dass das mal kommt, aber der Druck von allen Seiten ist so groß, nicht wahr, dass diese Abspaltung, die in der Türkei zustande kam, auch über lange Jahre weg, die Erbakan-Partei war immer da, stand immer unter dem Druck der Militärs, wurde schließlich verboten. Und in dem Moment kam ein Zweig, ein Seitenzweig des Erdogan, der sagte, gut, ich akzeptiere die demokratischen Grundregeln. Ich habe keinen Hamas-Mann gesehen, der das sagt. Er sagt, ja, wir sind gewählt worden, aber er sagt nicht, ich akzeptiere die Demokratie, das heißt den Machtwechsel.
Eine solche Erklärung, die Erklärung, dass man sich an das demokratische Spiel halten will, wäre für Arnold Höttinger bedeutender als die immer wieder wiederholte Forderung der Anerkennung Israels.
Ich finde, die Anerkennung Israels ist eine theoretische Angelegenheit. Israel ist ja da, man kann es nicht verleugnen, nicht wahr? Das macht sich nur zu bemerkbar. Aber das ist eben Theologie, nicht wahr? Aus theologischen Gründen kann man es nicht anerkennen. Arafat ist darüber hinausgekommen, er war doktrinärer Nationalisten, er hat seine Doktrin so weit abgebaut, dass er sagen konnte, gut, also meinetwegen. Aber die Hamas-Leute sind noch nicht so weit, jedenfalls kollektiv noch nicht. Es gibt sicher Einzelne, die daran denken, aber sie können nicht eine neue Strömung auslösen, die sie brauchen würden, wenn sie eine Zukunft haben wollen. Denn eine Zukunft für die Leute unter den Bedingungen, unter denen nun Gaza leben muss, wird es nicht geben.
Die Menschen, die dort Hamas wählen, sitzen in einer ausweglosen Lage. Einerseits sind für sie die Vertreter der Hamas moralischer als die Leute der PLO. Sie leben den Islam, sind sozial engagiert, sind glaubwürdiger. Andererseits können die gleichen Hamas-Vertreter darüber hinaus keine politische Macht entwickeln, um den Menschen wirklich zu helfen. Zum Schluss noch einige Worte zu Marokko, wo nicht, wie von vielen erwartet, kürzlich eine in Anführungszeichen gemäßigte islamische Partei, wie immer zu lesen war, gesiegt hat. Aber doch die zweite Kraft im Land ist die Partei Justice et Développement, Gerechtigkeit und Entwicklung. Das gleiche Programm, der gleiche Name wie Erdogans Partei.
Ich würde auch da sehr sorgfältig schauen, ist die islamische Opposition, die zugelassen wurde, islamistisch oder ist sie islamisch? Es gibt nämlich radikale, klare Islamisten in Marokko, die wurden gar nicht zugelassen. Ich glaube, die herrschende Strömung in der jetzt zugelassenen Partei, die immerhin knapp die Wahlen verloren hat und wegen ziemlichen Manipulationen, man hat da die Wahlbezirke genau eingeteilt, sodass sie schlechte Chancen hatten und so weiter, ist eine islamische Partei. Es fällt schwer zu sagen, eine islamische demokratische Partei, denn es gibt ja keine Demokratie in Marokko, es ist ja ein Königreich, nicht wahr? Und wenn Sie sagen würden, wir sind eine demokratische Partei, dann kämen wir die Frage, ja hey, wollt ihr den König untergraben, nicht wahr? Sie müssen sagen, königlich-demokratisch, und das ist ein bisschen viel verlangt. Aber im Grunde wollen sie auch einen Staat, in dem eine islamische Partei funktionieren kann. Währenddem eine Außengruppe, und die sind sehr wortstark und immer wieder eine Verführung für Jugendliche, die gerne einsteigen in die doktrinären Ansichten, nicht wahr? Die sagen, wir brauchen einen islamischen Staat aus theologischen Gründen. Nur dann wird es gut gehen, nicht wahr? Wenn man die Scharia wieder zum Staat macht. Und so. Also Marokko ist durch das Königstum etwas anders. Und das Königstum ist immer noch etwas im Volk tief Verankertes. Aber ich glaube, der König selbst könnte lernen und lernt vielleicht, dass diese islamische Opposition Vorteile hat, punkto Ethik. Ja, auch in Marokko ist die Korruption der Politik ein großes Problem. Und man braucht eine geistige Macht gegen diese Korruption.
Arnold Hottinger, ehemaliger Nahost-Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung. Er hat mit Martin Heule verschiedene Formen von politischem Islam erörtert, vor dem Hintergrund der Frage, wer lernt von der Türkei?